herzlich willkommen zum Podcast Holy Sheep Neuseeland. Mein Name ist Jenny Jakobait, ich bin Fernsehautorin und lebe seit 3 Jahren in Neuseeland. Heute geht es um Lebensentscheidungen, Arbeit und darum, was passiert, wenn gewohnte Sicherheiten wegfallen. In dieser Folge erzählt Felix, ein OP-Krankenpfleger mit 25 Jahren Berufserfahrung, und Goscha, Lehrerin und Ingenieurin, warum sie ihre Sicherheit, ihren Status und ihr Einkommen freiwillig aufgeben. Ganz viel Freude mit dieser Episode. Ich sitze im Wohnzimmer von Goscha, Felix und ihrer Tochter Veronika. Außerdem sitzt noch Leo unterm Tisch.
Und wir haben noch einen Hund da. Leo?
Englischer Cocker Spaniel.
Was kostet das, einen Hund mit nach Neuseeland zu nehmen?
10.000 neuseeländische Dollar, das ist 5.000 Euro. Der Hund musste für 10 Tage zur Quarantäne. Der Hund ist eigentlich zuerst gekommen und dann wir hinterher.
Der Hund ist da, Leo ist da. Genau wie auch eure Tochter. Ihr habt noch eine Tochter, die heißt Veronika.
Ja, sie ist auch hier, sie ist mit uns gekommen, sie geht zu High School hier und sie ist auch total glücklich, hat sehr viele Freunde.
Goscha ist in Polen in Danzig aufgewachsen. Ihr Papa Jurek schwärmt schon in den 80er Jahren von Deutschland.
Wir haben jeden Tag, immer abends sind wir mit dem Hund ins Gassi gegangen und er hat immer erzählt, wie Deutschland toll ist. Alles, was von Deutschland war, das beste deutsche Ordnung. Und er wollte immer nach Deutschland auswandern, Mutter wollte nicht. Und als ich ihm gesagt habe, ich heirate deutschen Mann, er war sofort, yeah.
Das war der Lottogewinn.
Ja. Und Mutter sagte, Gottes Will.
Ist das Verhältnis heute gut?
Ja, natürlich, ist gut. Es ist,
Felix nickt im Hintergrund.
Aber ich war immer so Kind, ich war 6 Jahre alt. Ich weiß nicht, ich habe mich da gestritten. Da habe ich angefangen, Sachen dann auch packen. Und meine Oma sagt, wohin gehst du? Ja, ich gehe in die Welt.
8 Jahre später, da warst du 14, da hast du dir das erste Mal schon Bücher von Neuseeland gekauft.
Genau. Von Neuseeland, von Australien, auch von Amerika. Ich habe auch sehr fleißig Englisch gelernt. Obwohl mein Vater immer so erzählt hat, wie toll Deutschland ist. Meine Gedanken kamen immer so Richtung hier englischsprachige Länder, mir durchgelassen.
Witzig, ne? Wie das, was das Leben manchmal so für Geschichten schreibt, wie sich dann am Ende alles so fügt.
Ja, und dann sogar, als wir heiraten wollten, wir haben dann auch gechattet, damals war das Yahoo Messenger, glaube ich. Ja. Wir haben auch so gesprochen, weißt du was, eigentlich, ich möchte nach Neuseeland. Und Felix sagte, ja, ich auch.
Felix, warum wolltest du denn nach Neuseeland damals schon? Du warst ja gerade mal 25.
Ich glaube, ich hatte immer schon einen Reisedrang gehabt, auch als Jugendlicher und als Kind. Das war immer toll gewesen, Flugzeuge auf dem Flughafen zu sehen, die dann irgendwo in die Welt dann fliegen und neue Dinge zu erforschen, neue Gesellschaft, neue Leute kennenzulernen.
So lernen sich Felix und Goscha auch kennen. Im Sommercamp einer humanitären Organisation.
Wir haben einfach deutsche Kriegsgräber sauber gemacht. Und da waren Leute aus ganzer Welt. Da waren auch Leute aus Südafrika, aus Kanada, aus England. Wir haben in den Schulen geschlafen und wir haben auch die ganze Konzentrationslager besucht. Aber wir hatten auch sehr viel Spaß natürlich und mit dem, zum Beispiel beim...
Klingt jetzt gar nicht danach.
Nee, doch, wir haben zum Beispiel beim ersten Mal waren Leute aus England, die haben dann jeden Abend bei Feuerlage haben dann The Beatles mit Gitarre gesungen und war wirklich toll.
In den nächsten 2 Jahren führen die beiden eine Fernbeziehung zwischen Deutschland und Polen. Felix arbeitet schon als Krankenpfleger. Goscha beendet ihren Master in Umweltingenieurwesen. Die beiden heiraten und ziehen nach Deutschland. Goscha lernt Deutsch und findet erstmal eine Stelle als Bauzeichnerin, nicht als Ingenieurin.
Und dann habe ich als technische Zeichnerin gearbeitet, habe ich dann geplant für ganz große Industrie. Mir hat das Spaß gemacht, wenn ich dann zu Baustellen gefahren bin. Und nach 2 Jahren habe ich so gedacht, okay, ich bin da so wenig, ich verdiene hier so wenig. Und
5 Euro die Stunde hast du damals verdient.
Und das war zu diesem Zeitpunkt. Genauso hat man auch bei McDonald's verdient, 5 Euro pro Stunde. Da hat er mir gesagt, ich kann mir Benzinkosten für 100 Euro monatlich dann abrechnen.
Dann hast du gekündigt.
Da habe ich gekündigt, genau. Habe ich gesagt, dann tschüss.
Und da hast du das erste Mal was gemacht, was du auch in späteren Jahren noch immer wieder machen wirst. Du hast eine Initiativbewerbung geschrieben.
Ja, ich habe mich dann im Ruhrgebiet in einer Berufsschule beworben, da wo Anlagenmechaniker unterrichten werden. Und ich habe am gleichen Tag vom Gelsenkirchen sofort Antwort bekommen. Bitte kommen zu einem Gespräch, und von Düsseldorf. Und ich ich bin dann gegangen zu beiden Schulen und dann habe ich festgestellt, in Gelsenkirchen fühle ich mich ein bisschen wohler.
Es könnte ja, muss man sagen, nicht unterschiedlicher sein. Düsseldorf ist ja wirklich eine wohlhabende Stadt und Gelsenkirchen gehört ja zu einer der ärmsten Städte im Ruhrgebiet. Wie entscheidet man sich für Gelsenkirchen, wenn man auch hätte nach Düsseldorf kommen können? Weil du hast bei beiden eine Zusage.
In Düsseldorf, die Schüler wirken so total arrogant. Und in Gelsenkirchen sind die Schüler irgendwie, weiß nicht, waren mehr herzlicher. Und
Felix, was machst du beruflich, Felix?
Ich bin Krankenpfleger im OP seit 25 Jahren.
Wie stelle ich mir da so einen Alltag in Deutschland vor?
Ist eigentlich hochgradig strukturiert und mit sehr hohem Grad an Routine versehen. Ich bin groß geworden im kardiochirurgischen Bereich, da wo die Einsätze von Haus aus sehr lange sind. Und
was heißt das? Was sind das so für Operationen?
Eigentlich alles, was im Thorax passiert. Ob das dann Herzen, Herztransplantationen oder Bypässe, Aorteneingriffe, Lungentransplantation. Das sind so die ersten 16 Berufsjahre gewesen, wo ich meine Erfahrungen gesammelt habe.
Wie sind die Hierarchien in einem deutschen Krankenhaus oder im Operationssaal?
Es gibt einen ganz klaren Schnitt zwischen Pflegekräften und Ärzteschaft, die auch dann auch untereinander so kommunizieren, dass eben halt die Berufsgruppen dann auch getrennt sind, gefühlt.
Goscha wird verbeamtet, sie wird Mutter und arbeitet mehr als 15 Jahre als Lehrerin in der Schule in Gelsenkirchen. Felix ist Krankenpfleger. Beide haben also sichere Berufe. Rund um Goschas 40. Geburtstag kommt es dann zu einem Wendepunkt.
Vor 7 Jahren habe ich erfahren, dass ich Krebs habe, Nasenkrebs. Das erste Jahr waren alle 3 Monate, haben die mich operiert. Viele Leute haben mir gesagt, ja, du hast dich sehr verändert mit dem Krebs. Aber ich finde, das war nicht wegen Krebs, sondern ich war 40 und irgendwie hat so Klick im Kopf gemacht. So, nein, ich muss jetzt nicht jedem Gefallen tun. Ich kann jetzt auch Nein sagen. Ich kann auch meine Grenze stellen. Und deswegen viele waren da so, oh Gott, ja, sie stellt jetzt Grenzen. Ja, und das haben viele Freunde das nicht gefallen. Viele Freunde sind dadurch weggegangen, was ich jetzt überhaupt nicht bereue. Es waren keine wahren Freunde.
Das war so eine Veränderung, die auch mit dem 40. Geburtstag kam?
Ja, dass ich mehr an mich gedacht habe, wie ich fühle, was ich will. Das ist mir erst später so aufgefallen, vielleicht die ganze Entscheidung über Neuseeland unterbewusst kam auch so. Nein, ich wollte doch immer nach Neuseeland. Jetzt mache ich das.
Parallel zu Goschas Krankheit kommt 2019 noch die Pandemie.
Und irgendwie haben sich die Leute auch so geändert. Die haben so nicht mehr so begrüßt, ne? Die sind auf die andere Seite gegangen. Viele aus der Reihe, alte Nachbarn sind nach und nach ausgezogen, sind neue gekommen. Ne, da war auch schon nicht mehr diese Freundlichkeit, diese Herzlichkeit, so gegenseitig sich helfen oder auch auf Ordnung zu achten. Unsere Nachbarn, polnische Nachbarn, haben sich entschieden, okay, es ist Zeit jetzt zu gehen. Und dann haben wir so gedacht, weißt du was, wir fühlen uns hier auch unwohl, dann gehen wir auch.
Felix, hast du auch das Gefühl, Corona hat was mit Deutschland gemacht?
Ich glaube, der Ton ist unglaublich rau geworden. Auch die Kinder haben das Soziale verlernt in den 2 Jahren. Ich fand, das waren ganz schreckliche Jahre für unsere Tochter gewesen. Die soziale Verknüpfung und die Erfahrung, die unter der Peer Group dann gemacht worden sind, die sind eben halt nicht stattgefunden, weil das alles gezielt unterbunden worden ist.
Ihr habt das erste Mal wirklich ernsthaft über Auswanderung nachgedacht. Es kamen für euch englischsprachige Länder in Frage. Zur Auswahl stand damals Neuseeland, Australien, Kanada und die USA. Wie seid ihr da weiter vorgegangen?
Ja, zuerst haben wir uns informiert, wie sieht das aus mit Amerika aus, mit Permanent Residence und ja, das sieht nicht so gut aus, da muss man eine Lotterie gewinnen. Also man kann da auch arbeiten und solange man Arbeit hat, darf man da bleiben. Dann haben wir uns informiert über Australien, wir hatten sogar einen Advisor schon.
Immigration Advisor ist jemand, den man bezahlt, der einem bei der Einwanderung hilft.
Also sie sagte zu uns, ja, ich als Lehrerin habe super Chancen und hatte sogar gesagt, sofort dann innerhalb von ein paar Monaten nach Darwin, ja Moment, ich kann doch nicht so gut Englisch sprechen. Ja, nein, das wird schon klappen alles, mach mal dann IELTS-Test. Das ist so ein Englisch-Test, was auch hier in Neuseeland muss man zeigen, dass man hat. Problem war auch, in Australien haben gebraucht, wie viel als Lehrer ich verdiene. Und mein Arbeitgeber sagte, nein, das ist Geheimnis.
Euch saß ein bisschen die Zeit im Nacken, weil Australien sagt, ihr müsst 45 Jahre alt sein.
Genau.
Dann kommt die deutsche Bürokratie ins Spiel. Also die sagen, okay, wir wollen deinen Gehaltsnachweis sehen. Und Deutschland sagt, Datenschutz und die Beamten, wir geben das Gehalt nicht frei.
Ja, genau. Obwohl das ist bekannt, das steht im Internet, die ganze Tarifen. Die haben gesagt, nein, das dürfen wir nicht geben. Und ich sage, ich erlaube das Ihnen. Bitte schreiben Sie mir das offiziellen Schreiben darüber. Nein.
Und dann hast du dich an die Bezirksregierung gewendet.
Genau. Die Bezirksregierung hat so eine Tabelle dann Kopie gemacht von einer Tabelle und ohne Stempel. Das sollte eigentlich alles offiziell gemacht werden mit einem Kopf von Bezirksregierung auf dem Papier. Das war gar nichts. Das war so, wie ich selber mir das aus irgendwelcher Seite ausgedruckt hätte. Katastrophe. Und dann haben wir sein gelassen, weil auch
die Zeit, ihr hättet das nicht geschafft.
Genau, nein, das bin ich nicht gezeigt. Nicht nur, dass die ganze Bürokratie hat nicht mitgespielt, aber auch Sprache, das konnte ich das nicht so schnell machen.
Neuseeland kam dann auf den Plan. Neuseeland hat erstmal, lässt euch Zeit, bis ihr 55 Jahre alt seid und nicht 45. Neuseeland war aber das Problem, Felix, dass du eigentlich in ein Land wolltest, was warm ist. Und nun ist Timaru vieles, aber man kann jetzt nicht sagen, dass das eine tropische Stadt am Meer ist.
Ja, das ist durchaus richtig.
Also dann stand auf einmal Neuseeland wieder auf dem Plan, auch wenn Felix das eigentlich zu kalt war. Und jetzt kommt Guscha, jetzt hast du was gemacht, was auch nicht viele machen. Du hast für Felix, der ein ausgebildeter Krankenpfleger ist, hast du gesagt, den schicke ich jetzt mal für ein Praktikum nach Neuseeland und hast 100 Krankenhäuser angeschrieben. Eine Initiativbewerbung, wie damals bei deiner Berufsschule.
Ja. Genau, so habe ich das gemacht. Und manche Krankenhäuser haben geantwortet, ja, wir machen kein Praktikum, dürfen nur Studenten ihr Praktikum machen. Aber ein Krankenhaus hat geantwortet, ja, bitte kommen.
Timaru.
Das war auch nicht so einfach. Da musste man ganz viele Sachen noch erledigen mit Referenzen. Das in Neuseeland ist sehr wichtig, Referenzen zu haben. Und wie man weiß, in Deutschland Datenschutz.
Es kommt gleich nochmal eine bürokratische Hürde. Felix, aber wie war das für dich? Also Guscha hat gesagt, okay, ich bewerbe mich da jetzt. Du hast sozusagen dem Schicksal seinen Lauf gelassen und gesagt, mach mal, oder?
Ja. Also
siehst du der Motor?
Ich würde sagen, so, sie ist eigentlich so die Startrampe und ich bin der kleine Satellit, der im Orbit dann geschossen wird und um die Erde kreist, um zu sehen, was dann da unten los ist.
Also die Stelle, die er jetzt hat, das habe ich auch gefunden. Also ich habe mich wie ihn beworben. Ich mache das alles.
Ja. Das Praktikum. Die haben gesagt, okay, Felix kann kommen. Aber wir brauchen einen Nachweis aus Deutschland.
Ja, genau. Das machen die nicht so wie in Deutschland, dass man so einen Brief dann bekommt als Referenzen, sondern die schicken so einen Link, den muss man aufmachen, dann natürlich alles auf Englisch, was auch schon problematisch in Deutschland ist.
Die Deutschen beantworten nicht gern englische Formulare.
Nein, da sagen die, hier ist Deutschland, machen wir nicht. Und da waren ganz viele Fragen. Und da so eine Managerin von einem Krankenhaus hat sich mit uns kontaktiert und sagte, hör zu, kannst du das selber so ausfüllen? Ich schicke dir den Link, was ich gekriegt habe.
Also die aus dem deutschen Krankenhaus hat gesagt, Felix, ich mach das nicht, füll das selber aus.
Genau, füll das selber aus. Und ist schon gut, ist doch egal, ne, mach das selber, es sind da 100 Fragen oder so, nicht 100, aber ganz viele, ich glaube 30, ne? Ganz viele Fragen, mach das selber, haben wir gemacht. Und dann auf einmal kam Klopper vom Krankenhaus in Timaru. Warum dieses Formular mit Referenzen hat den gleichen IP-Adresse wie deine E-Mail-Adresse? Wir haben natürlich Wahrheit erzählt, dass die deutsche Krankenhaus hat uns gebeten, dass wir das selber machen.
Du hast das Praktikum bekommen, Felix. Wann war das mit mir?
Das war 23 gewesen.
September.
Du bist alleine nach Neuseeland geflogen?
Ja, klar, das war kein Problem gewesen. Das war eine wunderbare Reise eigentlich. Zwar alleine, aber trotzdem war es sehr schön gewesen.
Felix reist mit einem Touristenvisum für 3 Monate ein. Das Praktikum in Timaru geht 3 Wochen lang und ist unbezahlt. 2 Monate danach macht er einen Sprachkurs. Seine Arbeitsstelle im deutschen Krankenhaus kündigt er, weil ihm sein Arbeitgeber nicht mal die 3 Wochen Urlaub für sein Praktikum geben wollte. Wie stelle ich mir da deinen ersten Arbeitstag vor?
Nun, ich glaube, ich wurde aufgenommen wie jeder Student oder jeder neue Mitarbeiter. Ich habe auch jemanden zugewiesen bekommen, der mich dann mit an die Hand genommen hat, so eine ältere Arbeitskollegin.
Okay. Ist das in Deutschland, läuft das auch so?
Im Prinzip ja, bloß nach einem guten Tag. Meistens verlaufen sich die Wege, weil so viel dann zu tun ist und man sieht sich dann nur sporadisch. Hier war es aber dann eher so gewesen, dass wenn Fragen gewesen, ich auch immer dann jegliche Leute oder meine Bezugsperson fragen konnte.
Du hast ja gesagt, ich mache dieses Praktikum, um zu sehen, wie funktioniert das wirklich? Wie reden die Leute miteinander? Wie tickt die Gesellschaft? Wie hast du das erlebt?
Ich habe das völlig unterschiedlich erlebt, weil ich die von mir immer gekannten Hierarchien, die gab es so dann eigentlich gar nicht. Und das haben auch dann die deutsch ansässigen Ärzte dann auch gesagt, so, das funktioniert so nicht. Also hier kann man nicht wirklich dann ausrasten, weil da hat man nachher Riesenprobleme oder man spricht ganz gepflegt und der Arbeitsalltag und die Stimmung und die Kollegen untereinander, das ist ein ganz wichtiger Aspekt hier. Und das habe ich tatsächlich dann auch dann eben halt so erlebt in der Zeit, dass Dinge langsamer laufen, aber zum Teil dann auch sehr effektiv dann eben halt. Ne? Zum Beispiel, dass Besprechungen komplett in einem Rahmen dann geführt werden, wo jeder Beteiligte dann eben halt mit informiert wird oder auch gefragt wird dann eben halt. Ne?
Das heißt, es gibt nicht die Hierarchie, dass der Arzt oder die Ärztin mehr wert ist als die Pflegekraft?
Das ist ein ganz spannendes Feld. Ich glaube, die Krankenschwester steht, ich glaube, gedanklich neben dem Arzt hier in Neuseeland. Wenn man sagt zum Beispiel, ich bin registriert Nurse, ich glaube, das ist aber auch in Amerika so, dann sagen die da, das ist ein bisschen wichtige Persönlichkeit. Natürlich, der Arzt hat natürlich seine eigenen Bereiche und die gehen weit drüber hinaus wie eine Krankenschwester, aber der soziale Ansatz oder die Relevanz ist viel, viel höher hier in der Gesellschaft.
Und wie war das fachlich für dich? Also was durftest du da schon was machen?
Nein, die Krankenschwestern sind hier in einem Verbund und nur wenn man ein Teil von diesem Verbund ist, darf man auch irgendwas machen. Letztendlich habe ich wirklich nur gesehen, wie gearbeitet, wie gesprochen worden ist und habe aber eigentlich nichts gemacht. Das war aber auch gar nicht so, das Handling war gar nicht die Herausforderung, das war eben halt dann, wie das Arbeitsleben dann immer das herauszufinden.
Ich will noch was dazu sagen, vielleicht für uns. Das heißt hier nicht Praktikum, sondern Observerrolle. Weil Praktikum dürfte er gar nicht machen, weil er nur mit Touristenvisa war.
Interessant. Wie haben die dich aufgenommen? Was haben die von dir gedacht?
Ja, wenn jemand von Übersee herkommt, dann ist es schon per se immer ein weiter Weg. Und dann von Europa, das ist dann schon was Besonderes dann gewesen. Und dann letztendlich vergütungslos dann wochenlang dann nur zu gucken, wie die Leute dann hier so vor sich hin arbeiten. Das war für die dann eben halt zum Teil nicht so verständlich gewesen, aber es kommt immer auf die Perspektive drauf an. Ich wollte das ja kennenlernen, für die ist halt Alltag gewesen.
Dir wurde eine ältere Krankenschwester, eine Nurse, zur Seite gestellt. Die war auch noch wichtig im weiteren Verlauf, richtig?
In der Tat. Wir haben weiterhin Kontakt dann auch gepflegt. Und
wie heißt sie, kann man das sagen?
Rita.
Rita, ja. Aus Irland.
Ja, und die hat dann auch dann mich dann auch hier in Timaru herumgeführt und hat mir dann auch dann gezeigt, wo die interessanten Plätze sind oder hat dann auch zwischendurch mal, wenn sie zu viel gekocht hat, dann auch was vorbeigebracht, dann, um zu zeigen, so, das ist unser typisches Essen hier und Delikatessen dann hier dann auch.
Ich meine, das ist, kann ich mir in Deutschland jetzt auch schwer vorstellen.
Ich glaube auch, hier erkannt zu haben, dass Neuseeland eben halt ein Flächenland ist mit relativ wenig Ressourcen oder auch, dass die Anzahl der Leute deutlich geringer ist. Und wenn jetzt zum Beispiel jetzt eine Krankenschwester entlassen wird, dann ist das ein Problem, weil die nächste Krankenschwester ist vielleicht in Christchurch und die müsste dann erst umziehen. Ne? Deswegen geht man vielleicht mit den Ressourcen viel nachhaltiger dann eben halt um. Weil
wie ging's weiter?
Ja, nach dem Praktikum habe ich eine Stelle in der Schweiz angetreten, weil ich die deutsche Stelle aufgeben musste. Der Arbeitgeber hat mir nicht 3 Wochen Urlaub zugeteilt.
Bürokratie die dritte.
Ja.
Dann habe ich eben halt die Not zur Tugend gemacht und habe dann einem ehemaligen Arbeitskollegen gefolgt in die Schweiz und habe dann da das Arbeitsleben für ein Jahr lang eben halt kennenlernen dürfen in der Schweiz.
Wie war das? Du gehst einfach von deiner Familie weg, du erzählst es jetzt so, dann habe ich das gemacht, aber das ist ja schon auch eine echte Zumutung fürs Familienleben. Du gehst dann einfach mal in die Schweiz.
Also es war eine Zeit voller Umbrüche gewesen. Was man morgens geplant hat, war mittags schon nicht mehr gültig gewesen.
Hatte Guscha schon am Abend anders geplant?
Ja, genau.
Zwischendurch war auch die Idee, dass wir dann auch in der Schweiz dann bleiben, weil das Gehalt hätte durchaus gereicht für die Familie.
Ich weiß, dass Lehrer verdient 12.000.
Ja. Das Erschreckende war, ich hatte eine relativ gleich große Wohnung wie in Deutschland für mich dann gehabt.
Schöne Wohnung.
Und
ohne Schimmel.
Wie im Ruhrgebiet?
Im Ruhrgebiet hatten wir Schimmel in jedem Raum.
Ja, leider Gottes. Und im Prinzip war das eigentlich gleich teuer, aber durch dem, dass man viel mehr Geld in der Tasche hatte, war es dann letztendlich viel günstiger gewesen. Ja. Strom zum Beispiel hat fast gar nichts gekostet.
Warum seid ihr nicht in der Schweiz geblieben?
Die Schweiz ist ein schönes Land, ist ein gutes Land, ist ein stolzes Land. Ich habe es da sehr genossen. Man ist aus der Tür gegangen und man hat sich überall eigentlich sicher und wohl gefühlt. Es ist alles sauber, die Leute sind
sehr, grüßne, grüzi.
Ich habe die Zeit da sehr genossen, wobei ich glaube einfach, dass Europa ein Schmelztiegel von Kulturen geworden ist, der vielleicht dann irgendwann auch um die Ohren fliegt.
Wie meinst du das?
Ich bin groß geworden in einer Uniklinik 16 Jahre lang und meistens war ich der einzige Deutsche im Raum gewesen. Die Teams waren international gewesen und wir haben die Zeit auch dann genossen und jeder hat sich dann an Regeln gehalten. Wir haben alle tüchtig gearbeitet, jeder so gut wie er konnte. Ich finde es immer sehr erfrischend, wenn jeder sich dann so gegenseitig dann auch dann ein Stück weit respektiert und dann auch was Positives beibringen kann von der anderen.
Ja, klar.
Was ich nur eben halt gemerkt habe, dass es eben halt, was in der Klinik funktioniert hat, im richtigen Leben eben halt irgendwann nicht mehr so gut funktioniert hat.
Geworden. Was war so die Hauptgründe, Felix, warum es die Schweiz nicht geworden ist?
Ich glaube, es war letztlich der Ukraine-Krieg gewesen, oder?
Ja, also, wir haben auch so gesagt, wenn tatsächlich dann zum Krieg kommt, dann Schweiz wird das auch so mitbekommen, egal wie die sich dann fernhalten werden wollen. Erstes und zweites, wir haben gesagt, okay, wenn das nicht klappt mit Neuseeland, wir können immer zurück. Wir können immer, Felix hat dann auch so gesprochen mit den ganzen Chefs, eventuell kann ich dann wieder zurück und die haben gesagt, ja. Wir hatten sogar jetzt Plan B. Und der Plan B war tatsächlich, dass Felix jetzt im Januar zurück in die Schweiz geht. Und sie haben gesagt, wir warten auf dich.
Also Schweiz wäre schon mal kein Problem gewesen. Ja. Top Gehalt, du wärst willkommen gewesen, Felix, und es wäre immer noch Europa gewesen.
Ja,
aber es wäre ein Problem für mich. Als Lehrer in der Schweiz werden 4 Fächer unterrichtet. Das heißt, ich werde nochmal studieren müssen. Noch 3 Fächer studieren müssen.
Wie ist dann die Entscheidung nachgekommen, wir gehen nach Neuseeland? Wie habt ihr hier einen Job bekommen? Wie habt ihr hier ein Visum bekommen? Wie bist du erstmal in den Urlaub als Beamtin gegangen? Also so rein von den Formalitäten. Wie geht man da vor?
Ich habe so einen Plan gemacht, wie können wir das machen, dass wir auch hier eventuell auch diesem Arbeitsmarkt ein bisschen reinkommen. Und das darf man machen, wenn man Studentenvisa hat. Haben wir dann so gedacht, okay, dann gucken wir, wie ist das, wenn man Englisch hier lernt. Und tatsächlich, wenn man hier sich Englisch lernt, aber auf den Universitäten, dann kriegt man Studentenvisa. Und mit Studentenvisa dürfen wir 20 Stunden in der Woche arbeiten. Und jetzt, ich glaube, ab November ist das 25 Stunden.
Prinzipiell wartet das Krankenhaus, dass ich zurückkomme, bloß ich muss registriert werden. Und die Anforderungen der Registrierung sind weltweit einer der höchsten. Also man muss fließend sehr gutes Englisch sprechen und auch, wenn man die Prüfung bestanden hat, auch eine inländische Prüfung nochmal dann bestehen. Also
praktische
Prüfung. Ja, praktische Prüfung.
Also es ist super schwer, hier reinzukommen mit deiner Ausbildung, die du aus Deutschland hast?
Mit der Ausbildung aus Deutschland ist es prinzipiell unmöglich, ins Krankenhaus zu kommen. Im Rahmen einer Nachtzertifizierung habe ich angefangen zu studieren, Pflege, also letztendlich genau das gleiche nochmal, aber auf Bachelor-Niveau.
In Deutschland studiert oder hier?
In Deutschland studiert. Das habe ich berufsbegleitend dann erfolgreich abgeschlossen. Und diese Urkunden müssen dann nach Philadelphia eingereicht werden, wo ein Büro ist, was dann für Kanada, Amerika, Neuseeland, Australien Angleichungen eben halt dann durchführt im Bereich Medizin.
Wie lange hast du dafür in Deutschland studiert?
Summa summarum, ich hatte eigentlich mit dem Ansatz von Pflegepädagogik begonnen, habe dann aber nachher auf Pflege umgestellt, weil Pflegepädagogik gibt es hier nicht so, wie es in Deutschland ist. 4 Jahre.
Wahnsinn, was ihr auf euch nehmt.
Ja. Welches ist auch fertig, hatte Bachelor of Nursing heißt das. Und das ist hier ganz normal anerkannt, so wie hier Krankenschwester Level 7.
Jetzt bist du im Altersheim in Neuseeland.
Das ist korrekt. Die Einstufung, die ich jetzt habe, es gibt hier Level von 1 bis 9. 9 ist Master, das ist das Höchste, was man im akademischen Bereich bekommen kann im Gesundheitswesen als Krankenpfleger. Level 7 ist Bachelor und eingestellt bin ich allerdings auf Level 3, weil das nicht anerkannt ist und das Prozedere erst noch läuft. Das wirkt sich natürlich enorm auf den Stundensatz dann aus. Wichtig ist aber jedoch, dass man überhaupt einen akkreditierten Arbeitgeber dann eben halt hat, der sich auf alles Mögliche dann eben halt einlässt. Es gibt eine ganze Menge an Schreiben, die der Arbeitgeber korrekt formulieren muss, dass das Immigrationsamt auch diese Schreiben dann auch dann akzeptiert. Und Gott sei Dank bin ich an einen Arbeitgeber gekommen, der selber vor, ich glaube, 10 Jahren hier eingewandert ist aus England und sehr wohl dann auch dann diese Strapazen und diese Schwierigkeiten dann kennt und kann dann aus eigener Erfahrung passgenaue Schreiben dann aufsetzen.
Das Was verdient man ungefähr mit Level 3, wenn man hier akzeptiert ist und eigentlich ja erstmal sich downgraden muss? Was kann man da mit nach Hause nehmen am Ende des Monats oder der Woche, wie es ja hier ist?
Im Prinzip kann man das rudimentäre sich Leben leisten. Man kann sich ein Auto leisten, die Miete für Wohnung leisten, Strom und aber kein Urlaub jetzt großartig. Aber man kann davon schon überleben. Das ist okay.
Was würde man verdienen, wenn man im Krankenhaus in Neuseeland als Krankenpfleger arbeitet?
Gehört und ich glaube auch angeboten bekommen, hatte ich so um die zwischen 90 und 100 Dollar die Stunde.
Wie geht's jetzt weiter? Was ist so dein Ziel, wenn du dir was wünschen könntest, wie du in Neuseeland Geld verdienst?
Ja, zurück tatsächlich dann in den OP, wo ich dann auch dann mich dann wohlfühle aufgrund meiner Berufserfahrung und vielleicht dann auch irgendwann mal eine leitende Position, um auch positiven Einfluss dann auf Kollegen und Arbeitsumfeld nehmen zu können. Und
wie wird das passieren, dass du ins Krankenhaus zurückkommst?
Vor mir liegt dann eigentlich nur noch die Sprachprüfung, die besteht aus 4 Teilen. Das ist Reading, Writing, Listening und Speaking. Ich habe tatsächlich einen Blindversuch gemacht und da habe ich tatsächlich dann Speaking dann auch bestanden, so dass ich jetzt nur noch 3 Felder zu beackern habe, um diese Sprachprüfung zu bestehen. Durch dem, dass ich jetzt das Arbeitsvisum habe, kann ich natürlich dann jetzt mir Zeit lassen, das dann eben halt zu lernen, wobei natürlich auch ein gutes Einkommen natürlich lockt. Und auch die Perspektiven sind ganz andere, wenn man den Level-Status dann eben halt dann wechseln. Wenn es Probleme gibt, ist die erste Frage, wo ist hier die RN? Also es gibt hier Dinge zu klären. Aber die RNs, die stehen nicht über den Caregivern, die eben halt Level drunter sind. Das ist immer so, die sagen halt, auch wenn man so telefoniert oder was, ja, macht ihr ganz toll und gut, dass es euch gibt, so auch wenn es da so dienstliche Telefonate sind, schwingt sehr viel Respekt und auch Gegenseitigkeit immer halt dann mit in solchen Teams.
Was sind jetzt deine Aufgaben im Altersheim?
Es gibt Leute, die eben halt Caregiver im Bereich von Pflege tun, aber es gibt dann auch dann so Zwischenschritte, die dann eben halt dann akkreditiert sind, Medikamente auszuteilen oder auch Berichte zu schreiben oder eben halt Abteilung dann eben halt für die Schicht dann zu leiten. Da bin ich dann glücklicherweise reingekommen. Es gibt viel zu lernen, aber ich glaube, die Chefin, die Managerin hat da ein wohlwollendes Auge auf mich geworfen und fördert mich da auch dann sehr und ich bin sehr dankbar. Es gibt viel zu lernen. So würde ich das eigentlich auch, wenn irgendjemand Interesse und sowas hätte, auch immer empfehlen, klein anzufangen, weil es ist nicht nur die Arbeit, sondern wie spricht man, wie läuft denn was ab, wo sind Toleranzen, wo sind keine Toleranzen oder was sagt man lieber nicht oder sowas.
Kannst du da so ein paar Praxisbeispiele sagen? Was ist dir aufgefallen, wo du sagst, oh, da war vielleicht ein Fettnäpfchen, das ich gemacht habe, oder?
Ja, ich bin sehr zurückhaltend. Ich bin da eigentlich sehr vorsichtig. Ich habe da viele nicht so gute Erfahrungen in Deutschland gesammelt, sondern jetzt bin ich eher so deutlich zurückhaltend und bin eigentlich auch auf einer guten Schiene. Viele Dinge muss man natürlich dann auch dann beobachten, weil manche Dinge muss man auch dann so laufen lassen. Was passiert, wenn zum Beispiel ein Problem? Wie kommt dann die Abteilungs- oder der Chef dann auf mich dann zu? Deutschland ist es dann eben halt eine, wie habe ich es gesagt, direkte, ehrliche Kultur, wo dann direkt am Hals gerüttelt wird. Und hier ist das so, es läuft viel diskreter und aber das Ergebnis ist vielleicht sogar ein viel besseres, weil die Leute dann sagen so, ja, ich kämpfe nicht gegen dich, sondern so, wir haben die gleichen Ziele und wir kriegen das zusammen dann auch dann hin. Also.
Was sind so die großen Unterschiede im Gesundheitssystem?
Neuseeland hat 2-gleisiges Gesundheitswesen. Es gibt einmal das staatliche, das sind die großen Krankenhäuser, und dann gibt's die privaten. Das sind dann so eher so kleinere Fachabteilungen. Das staatliche ist vielleicht finanziell nicht so sehr ausstaffiert wie das private. Wobei ich, das, was ich gesehen habe, ist durchaus auf Schweizer Level auch. Dann ist, völlig vergleichbar. Es sind dieselben Produkte. Es wird einmal irgendwo auf der Welt was hergestellt und das wird dann überall hin verteilt und die gleichen Produkte kommen auch dann hier an. Wenn man zum Beispiel manche Berichte liest, es gibt Wartelisten, die haben dann zum Beispiel 300 Wartetage für einen Eingriff. Das sind aber dann nicht akute Eingriffe, sondern das sind eben halt so Eingriffe, die auf sich dann warten. Das wird, ich glaube, triagieren nennt man das dann auch. Wenn eine gewisse Zeit überschritten ist, rutschen die automatisch auf Staatskosten ins Privatwesen dann eben halt hinein. Und da läuft das dann innerhalb von Stunden, was sonst dann vielleicht Wochen oder Monate dauert. Hier ist es eben halt ganz interessant, das Private ist nicht eben halt, weil man eben halt besonders reich ist oder so, sondern weil wenn zum Beispiel ein Bauer hier ein Bein bricht, der muss am nächsten Tag oder so schnell wie möglich wieder auf seinem Feld sein. Und wenn er sich das Bein bricht, dann muss er dann quasi ins Krankenhaus gehen und sagen so, ich möchte gerne am besten jetzt gleich dann operiert werden. Der legt das Geld dann am Ende auf den Tisch und wird dann auch dann wirklich gut dann auch versorgt. Andererseits, man kann sich auch zusatzversichern und wir waren quasi wirklich erschrocken, wie günstig eine Zusatzversicherung hier ist. Alles das, was man hier so in einem Jahr bezahlt man in Deutschland in einem Monat. Also
erzähl mal, für alle, die es sich nicht vorstellen können, man muss sich ja nicht versichern hier, krankenversichern.
Das Auto muss man auch nicht versichern.
Das nenne ich eine gewisse Freiheit. Die Leute sind sich bewusst. Sie sind sich bewusst, ich habe kein Geld, ich werde warten. Oder ich habe Geld und ich kann dann sofort hingehen und mir alles eben halt zusammenstellen, wie ich das möchte. Und das ist, ich denke, die Leute wachsen dann eben halt damit dann auf. Mir ist Gesundheit wichtig. Ich lege Geld auf die Seite und die meisten haben dann auch ihre 40.000, 50.000 Dollar, habe ich mir sagen lassen, tatsächlich schon für so welchen Fall auf der hohen Kante anliegen. Und das reicht dann auch völlig aus für größere Einsätze.
Gibt es eine Krankheit, die du nicht haben willst in Neuseeland, weil die ärztliche Versorgung nicht so gut ist?
Vieles, was in Deutschland oder Schweiz gar kein Problem ist, da wo man einen Telefonhörer nimmt und sagt so, braucht mal 5 Blutkonserven oder sowas, das geht hier nicht. Wenn zum Beispiel Tonsillen, das ist so Mandeln, OPs bei Kindern zum Beispiel. An sich eigentlich keine Probleme, bloß es kann sein, dass es zur Nachblutung kommt oder auch im Nasenbereich oder sowas. Und wenn man dann irgendwo auf dem Land ist, ist natürlich dann katastrophal. Man muss zum nächsten Krankenhaus und dieses Krankenhaus muss dann aber auch so ausgestattet sein, dass man wirklich dann auch versorgt werden kann. Zum Beispiel gibt es dann hier Einsätze, da kommt dann ein Arzt aus Christchurch, macht dann eine Operation, die nur er dann beherrscht und fährt dann auch am Abend wieder nach Hause. Und wenn es dann Probleme über die Nacht gibt, ist dann nicht unbedingt jeder greifbar, der sowas dann eben halt dann beherrscht. Das ist aber eben halt auch der Größe des Landes dann eben halt dann geschuldet.
Aber jobtechnisch würdest du sagen, läuft bisher eigentlich alles okay?
Ich habe da mehr als doppeltes Glück. Es ist nichts geschenkt. Es ist auch harte Arbeit und es ist auch wirklich schwer, sich dann zu konzentrieren auf die Arbeit, auf das neue Lernen, auf die Sprache. Nein, ich bin wirklich, wirklich sehr zufrieden und auch mit dem Level 3 Einstieg, das ist genau, ich finde, das ist genau der richtige Weg, den ich denn zu gehen habe, weil was soll ich mit Level 7 dann anfangen, wenn ich dann nicht die Führungskompetenzen habe, die in Neuseeland vorausgesetzt werden, weil selbstverständlich eine Krankenschwester hat Weisungsbefugnisse und hat Kompetenzen und hat eben halt auch Dinge zu tun, die ich mir erstmal anlernen muss, weil sie in Deutschland zum Teil ärztliche Tätigkeiten sind dann.
Auch die Protokolle schreiben, ne? Weil deutsche Krankenschwester schreiben nicht hier. Schreibst du und lernst du das? Ne? Hast du die Zeit, um zu lernen? Weil die Prüfung ist auch schriftliche Prüfung ist auch Protokoll schreiben, weil Felix macht nicht ALS-Test, Felix macht OET-Test. Das ist extra Englischprüfung für Nurses.
Die Ureinwohner Neuseelands sind ja die Maori und die gehen ja mit gewissen Sachen ganz anders um. Kulturell sind ja da große Unterschiede. Gibt es von der medizinischen Seite andere Themen, die man anders durch die Kultur bearbeiten muss oder dass man da anders mit umgeht?
In der Tat. Zurzeit mache ich einen Kurs, der vom Arbeitgeber vorausgesetzt wird und da sind sehr viele Aspekte, wie man sich dann zu verhalten hat.
Wie heißt der Kurs?
Dementia-Kurs. Da werden grundlegende physiologische und gesellschaftliche Aspekte der Demenzerkrankung erklärt und auch dann abgefragt in Tests.
Gibt es da so ein paar interessante Fakten, wo du sagst, da gibt es ganz große kulturelle Unterschiede?
Es gibt zum Beispiel viele Wörter auf Terreo, die eben halt dann vorausgesetzt werden. Dann steht dann eben halt ein Satz und da sind dann zwei, drei Wörter auf deren Sprache. Das finde ich zum Beispiel klasse, das finde ich gut. Ja. Es gibt dann auch eben halt, man darf nicht über den Kopf greifen oder man darf nicht irgendwelche Handlungen im unteren Bauchbereich dann eben halt dann durchführen. Das ist ein sehr hoher Stellenwert hier, wenn es um die Bildung geht oder Vorbereitung für einen Beruf.
Gibt es positive Nachrichten aus einem Altersheim in Neuseeland? Wie geht Neuseeland mit den älteren Menschen um?
Ich finde, und das ist, ich glaube, auch eine ganz wichtige Erfahrung, die ich dann eben halt jetzt über die letzten Jahre gemacht habe. Man kann vom Gesundheitswesen eben halt schließen, wie viel Wert sind die Leute einem Land. Ne? Und wenn ein Land eben halt sagt, so, ich investiere jetzt nicht mehr so viel ins Gesundheitswesen, ist die Bevölkerung auch nicht mehr so viel wichtig oder nicht mehr so relevant. Und das waren die deutlichen Gegensätze zwischen Deutschland, weil ich habe ja in beiden Ländern gleichzeitig gearbeitet, zwischen Deutschland und der Schweiz. Und ich finde, in Neuseeland ist es nochmal viel wichtiger, weil Neuseeland nicht so viele Ressourcen wie die Schweiz dann eben halt hat, aber trotzdem ein Krankenhauswesen auf akademischer, breit aufgestellter akademischer Basis hingestellt hat und andererseits auch sehr gut ausstaffiert. Und dafür muss man erstmal bereit sein, so viel Geld eben halt in die Hand zu nehmen. Ich finde, das ist absolut respektabel, was Neuseeland hinkriegt.
Das sind doch mal gute Nachrichten. Man merkt schon, ihr habt viel investiert und viel daran gearbeitet, aber Neuseeland hat erstmal einen guten Eindruck bei euch hinterlassen. Also das Ziel ist, in Neuseeland zu bleiben. Was ist so in Neuseeland, wo ihr sagt, das haut mich immer wieder vom Hocker, das ist toll?
Das Schulsystem. Ich weiß, dass viele Deutsche beschweren sich über neuseeländisches Schulsystem. Ich habe total andere Meinung. Also in Deutschland, ich habe so als Mutter, nicht nur als Lehrer vielleicht nicht, aber als Mutter so Druck gekriegt und unsere Tochter auch. Sie hatte so Probleme. Sie hatte jeden Tag sich beschwert über Bauchschmerzen. Und hier ist das alles weg. Wir genießen jetzt die Zeit. Und unsere Tochter auch. Sie geht so gerne zur Schule. Und sie hat sich so gefreut über Uniform. Wie dachte, das wird ein Problem. Es ist ja nicht modern, so ein Uniform. Aber die hat sich vom ersten Tag total gefreut. Und sie sagt, ja, wie Harry Potter.
Und weil man auch dazugehört gleich, ne?
Ja, und sofort Freunde bekommen. Sie, am ersten Tag hat sie, genauso wie Felix hier beim Praktikum, hat sie auch so ein Mädchen bekommen, die sich dann über sie...
Einen Buddy. Es ist ganz, genau. Ganz groß in Neuseeland. Du kriegst einen Buddy und darum habe ich auch gehört, weil du gesagt hast, der ist dann nach, in Deutschland ist der Buddy dann relativ schnell weg, weil man in seinen Trott wiederkommt. Und hier ist der Buddy aber da. Das ist nicht nur, ja, wir machen das jetzt mal, so dass man so, ne, Haken dran, sondern hier ist das wichtig.
Ja. Und dann, unsere Tochter ist sehr schüchtern und sehr zurückhaltend. Und das hat, ich glaube, nur 3 Wochen gedauert. Und dann hat sie schon Englisch gesprochen. Auf einmal waren dann noch die Freundin und der Freund. Mhm. Und dann so Klassengruppen und alles Mögliche. Und wir haben uns wirklich so gefreut. Und sie war auch jetzt zum Geburtstag mit Übernachtung und vorher einfach nur so bei einer Freundin mit Übernachtung.
Sleepover.
Sleepover, oh, Sleepover, ja.
Felix, was sind deine Highlights?
Ach, es ist das Wichtigste, was ich für mich hier finde, ist eigentlich letztendlich Ruhe und letztendlich dann irgendwie auch Frieden. Ich glaube, man hat hier sehr viel mehr Spielraum. Es ist genauso wie, ich kann mich versichern, ich muss es aber nicht, ne? Zum Beispiel, ne? Ich kann mir ein 23-jähriges Auto kaufen, muss es aber nicht. Ne? Jeder ist mehr für sich selber verantwortlich und letztendlich macht das irgendwie auch dann frei, dass man Entscheidungen trifft. Muss ja nicht immer eine gute sein, aber man hat die Möglichkeiten, Entscheidungen zu treffen. Sternenhimmel.
Was ist hier so schön am Sternenhimmel?
Ich glaube, wenn man das nicht kennt, so einen Sternenhimmel wie in Neuseeland zu sehen oder irgendwo in der Wüste oder sowas, dann ist das schon wirklich beeindruckend. Ich habe noch nie so einen Sternenhimmel wie hier gesehen. Also ich war mit dem Hund raus gewesen abends und ohne Brille konnte ich auf einmal dann Sterne sehen.
Weil die Lichtverschmutzung nicht so groß ist,
genau,
ne?
Ja. Ist so wie gar keine Lichtverschmutzung. Ich fahre zum Beispiel, wenn ich dann meinen Abenddienst zu Ende habe, so gegen Mitternacht nach Hause. Das ist dann wirklich so beeindruckend dunkel, dass man wirklich manchmal das Gefühl hat, wo ist denn jetzt, wo hört denn der Himmel auf? Es ist ein Raumschiff, das Auto so ungefähr, weil es kommt auch nichts entgegen und es gibt auch keine Beleuchtung drumherum oder sowas. Und ich finde, dass wenig Leute da sind, das ist unglaublich wohltuend für mich. Das ist einfach diese Leere eben halt.
Dann hast du gesagt, das hat noch nie jemand gesagt, die hohe Qualität der Lebensmittel.
Unglaublich auch.
Was zum Beispiel?
Ich glaube, das erste Mal hier Fisch gegessen in meinem ganzen Leben.
Ehrlich?
Ja, na, ich natürlich.
Hast du doch zu Weihnachten gegessen.
Ja, natürlich. Wir haben es in Europa natürlich gegessen, aber der Geschmack hier ist ein ganz anderer. Auch wenn man
Fleisch, ne? Auch Fleisch. Unglaublicher Geschmack.
Also preislich auch okay, Fleisch.
Ja. Und die Tiere, auch Schweine, die leben das ganze Jahr draußen. Ich habe noch nie gesehen, Schweine, dass die draußen leben. Kühe hat man schon gesehen draußen, aber Schweine.
Ja, man fährt ja hier an riesigen Weiden mit Hunderten von Kühen vorbei. Und die sind auch wirklich dann draußen. Ja,
nicht nur Schafen, ne?
Ja. Und manchmal kann man auch, glaube ich, auch in der Milch dann schmecken, was die Kühe gegessen haben, ob Heu oder Gras. Dann, das ist,
so feine Geschmacksnerven hast du?
Das erste Mal, als ich hier gewesen bin, so, was ist denn das hier? Das schmeckt auch gar nicht nach Milch.
Wir wollen das erste Mal Klopper kaufen, ne? Weil die, wie heißt das?
Holz.
Nee, diese Koteletts machen, ja. Aber nicht Koteletts, wie heißt das? Ohne Knochen.
Schnitzel
machen. Wir konnten nirgendwo Klopper finden. Okay, dann habe ich ohne.
Klopper heißt das bei euch?
Ich weiß. Konnte ich dann nirgendwo finden. Und dann habe ich, okay, ohne gemacht. Boah, das war so saftig. Man hat das überhaupt nicht gebraucht. Also ich verstehe das nicht, dass manche sagen, dass das hier nicht so ist. Nein, also Fleisch, Milchprodukte, super.
Sind ja auch Exportweltmeister bei Milchprodukten. Was sind Sachen, die euch total nerven und die euch gar nicht gefallen?
Ja, die Möbel sind hier unglaublich teuer. Ein Bett, normales Bett, 90 mal 200, nur gestellt ohne Matratze. Ich glaube, das kostet $500. Das ist 250 Euro. Da finde ich das unglaublich teuer. Und das ist so wie, weiß ich nicht, so Qualität wie bei Ikea. Wo bei Ikea kaufst du schon 400 Euro.
Stichwort Ikea. Du hast schon bestellt.
Ja, ich habe es schon bestellt. Am 4. Dezember haben das erste IKEA aufgemacht in Oakland.
Ja.
Und ich bin dann um 6 Uhr aufgestanden.
Nein.
Um zu bestellen. Und eigentlich heute sollten die Möbel kommen.
Also das ist auf der Nordinsel, auf der Südinsel gibt es kein IKEA. Die hatten eigentlich von Anfang an gesagt, wenn ihr bestellt, dann kann man das in eure Stadt schicken lassen. Dann gibt es eine Abholstelle. Und wenn man jetzt aber bei IKEA raufgeht, IKEA heißt ja in Neuseeland
IKEA.
Und wenn man da raufgeht auf die Seite, da sagen die LKWs sind alle überlastet, sie können jetzt nichts bestellen.
Ja, bei mir war das nicht der Fall. Ich konnte ganz gemütlich bestellen.
Was hast du bestellt?
Ich habe diese Kallax-Regale bestellt für unter Fernseher, für Bücher und so zwei Badezimmerregale.
Ist das genauso teuer wie in Deutschland?
Ja, genauso.
Weißt du, was der meistverkaufteste Artikel im IKEA, was der meistverkaufteste Artikel am ersten Tag war?
Pitbuller.
Nein. Die blaue Plastiktüte für $1.
Oh mein Gott.
Ich habe mir jetzt gedacht, weißt du, jetzt wird es auch in Neuseeland losgehen, dass man überall diese blauen Tüten sieht, weil Neuseeland war ja blaue Tüten frei, weil es gab ja keinen IKEA, ne?
In Christchurch war so ein Container gestellt von IKEA und man konnte da auch da reingehen und sich dann, weiß ich nicht, so zwei Räume angucken, aber das war eigentlich nichts.
Und so Musterhäuser, so Mustercontainer?
Ja, Mustercontainer. Aber ich habe mich das etwas schöner vorgestellt, war ich etwas enttäuscht. Mhm. Aber man konnte auch die Plastiktüte umsonst bekommen.
Die wissen schon, wie sie es machen.
Wir wechseln wieder von der Küche zum Wohnzimmer. Und da gibt es noch eine Sache, die Goscha nicht so gut findet.
Mit der Heizung. Dass die Heizung man nur im Wohnzimmer letztendlich hat. Und im Badezimmer, da muss man so einen Lüfter haben. Keine Steckdosen, wir haben keine Steckdose im Badezimmer. Wir ziehen jetzt so Kabel von einem Zimmer.
Um zu föhnen.
Und so Haare zu föhnen. Und auch
das ist ungewöhnlich. Normalerweise hat man ja wenigstens für die Zahnbürste einen.
Ja, und hier, das ist ein altes Haus, ja. Gibt's nichts. Aber auch schon in unserem ersten Haus hier in Neuseeland, es war ein neues Haus vor 2018, es war genauso kalt, wir wohnten da, das war Winter. Und es war überhaupt kein Unterschied, ne, ob dann zweifach Verglasfenster oder nicht, genauso kalt in der Nacht. Und letztendlich, es war schon so kalt, dass wir uns so einen Heizkörper geholt haben, so Stromheizkörper.
Was sagst du, wo du sagst, das ist mir, finde ich nicht gut.
Falsch eingestellte Fernlichter nachts, die einem entgegenkommen. Das ist,
blenden?
Ja. Oder LKWs, die vergessen dann abzublenden. Das ist dann, aber das ist nur eine Kleinigkeit. Ich bin wirklich sehr zufrieden, ja.
Aber ich will noch dazu sagen, das, was mich hier persönlich sehr überrascht hat, die Palmen. Man denkt, hier ist nicht so warm wie in Australien. Du landest in Kreisstadt. Du hast überall so Geruch. Nie im Leben habe ich so Geruch von ganzen Blumen und irgendwelche Pflanzen und Palmen. Überall. Du fährst auf die Straßen lang. Du hast überall Palmen. Nicht nur so Palmen, so wie man sich das vorstellt, im Park irgendwo. Wirklich, die wachsen überall.
Sag mal, Guscha, wie geht's bei dir weiter? Du bist Beamtin, du kannst pausieren eine Zeit lang in Deutschland, ja, auch wegen deiner Tochter. Was sind so deine Pläne für die Zukunft?
Ja, meine Pläne sind dann tatsächlich hier zur Schule gehen und dann ein Jahr Masterstudium machen, Master of Teaching and Learning, weil mein Referendariat hier nicht anerkannt wurde. Das heißt, ich muss hier nochmal studieren. Gott sei Dank, das dauert nur ein Jahr lang.
Was würde das kosten, das eine Jahr?
Für internationale Schüler 56.000
neuseeländische Dollar. Das sind 28.000 Euro.
Genau. Also deswegen warten wir ab, bis wir permanent Residenz bekommen. Ja.
Würdest du dann deinen Beamtenstatus verlieren, wenn du hier einen Job annimmst?
Dann würde ich auf jeden Fall schon Entscheidung treffen müssen. So kundigen. Und ja, dann.
Das hat ja dann auch finanzielle Auswirkungen. Pension?
Pension würde dann nicht ganz weg. Ich würde dann davon, was ich bekommen sollte für meine 15 Jahre arbeiten, werde ich nur 30% bekommen. Also ich habe das ausgerechnet, das wird, weiß ich nicht, vielleicht 300 Euro im Monat. Ich habe das alles in Deutschland gemacht, auch von null angefangen. Und ich habe auch gesagt, mit 47 bin ich jetzt, was war letzte Glocke zu sagen, um auszuwandern und alles von null nochmal anfangen. Aber wir schaffen das.
Sie sind noch nicht angekommen, Sie fangen gerade erst an. Ich hoffe sehr, dass ich die Familie in ein paar Jahren nochmal besuchen kann und gucken kann, ob sich die Träume erfüllt haben oder ob sie einen anderen Weg gegangen sind, einen Plan B. Denn das Schöne finde ich an den beiden, dass sie immer positiv nach vorne blicken und gar nicht so sehr auf das gucken, was sie verloren haben, sondern dass sie einfach sehr glücklich sind mit dem Neuen, was dazugekommen ist.
Wenn ihr jetzt denkt, oh, nächstes Jahr im Januar, da wäre ich auch gerne in Neuseeland, vielleicht sogar mit meiner Familie, dann habe ich was für euch. Unser Werbepartner dieser Folge, die Bildungsberatungsagentur Study Nelson.
Werbung.
Wenn ich bisher an Schulaufenthalte in anderen Ländern gedacht habe, dann habe ich immer gedacht, man geht dann für ein Jahr weg. Kann man machen, man kann aber auch 3, 6 oder 9 Monate weggehen. Man kann aber auch mit seiner Familie das machen. Das heißt, wenn ihr sagt, ich möchte mein Kind gar nicht alleine ans andere Ende der Welt schicken, sondern ich möchte mitgehen, dann könnt ihr auch eine Familienauszeit machen. Das heißt, euer Kind geht hier zur Schule und ihr lebt einfach an demselben Ort, wo euer Kind zur Schule geht. Ihr habt dann sozusagen ein Familienleben in Neuseeland und euer Kind geht hier zur Schule und lernt Englisch und lernt mal so ein ganz anderes Schulsystem kennen. Egal, ob ihr euch für einen Schulaufenthalt oder eine Familienauszeit entscheidet, kann ich euch sehr die Bildungsberatungsagentur Study Nelson empfehlen. Study Nelson, sie sitzen in Nelson, vermitteln aber Schulen neuseelandweit. Sie sind vor Ort und sie haben auch Ansprechpartner in Deutschland. Sie finden für euch die passende Schule neuseelandweit, denn da gibt's große Unterschiede. Sie helfen euch bei der Fächerauswahl, sie helfen euch bei der Gastfamilie, wenn ihr nicht als Eltern mitkommt. Und das Allerwichtigste, sie sind vor Ort, sie sprechen Deutsch, sie sind also Ansprechpartner für Eltern und Kinder. Ich habe das Team bereits in Nelson besucht und sogar Interviews geführt für diesen Podcast. Ich packe euch den Link mal in die Episodenbeschreibung. Denn wenn man hört, wie die Chefin Birgit, die das Unternehmen gegründet hat vor mehr als 25 Jahren, wie die so tickt, dann kriegt man auch ein ganz gutes Gefühl, wie dieses Unternehmen funktioniert. Für alle HörerInnen von unserem Podcast gibt es 100 Euro geschenkt. Das heißt, einfach bei der Anfrage Holy Sheep angeben und ihr bekommt 100 Euro, wenn ihr eine Familienauszeit bucht oder euer Kind mit Study Nelson in eine neuseeländische Schule schickt. Werbung Ende. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Liebe Grüße. Tschüss, Kakite.